Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ja, und jetzt solltest du mir die Wahrheit sagen. Das ist sicher besser, als sie anderen sagen zu müssen.
Endlich im Kino der Hit der Berlinale, der Goldene Bär, der Hauptpreis, der ging in diesem Jahr überraschenderweise nach China für den Film Feuerwerk am helllichten Tag. Dieses Meisterwerk, und anders kann man es nicht nennen, ist jetzt in den Kinos bei uns. Gleich rede ich mit Anke Lewicke über diesen Film. Außerdem haben wir einen wunderbaren Gast nachher, nämlich Lothar Lambert. Das ist ein Mann, der unentwegte Filme drehte, ohne Geld, nur mit großer Leidenschaft, mit großer Liebe und damit einer der ganz wichtigen Underground-Regisseure Berlins geworden ist, eben Lothar Lambert. Der 70 Jahre alt. Wir gratulieren ihm natürlich nachher höchstpersönlich. Wir haben das Team da von Monsieur Claude und seine Töchter, Erfolgskomödie aus Frankreich, und wandern mit ihm gemeinsam in 3D zum größten und schönsten und heftigsten Heavy-Metal-Festival der Welt nach Wacken. Dazu also auch mehr im Verlauf dieser Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio.
Ist ja gut, du hast gewonnen. Oh, er liegt am Boden. Gar nicht gut. Drachen und Wikinger. Wieder verfeindet. Schlacht ihn weiter bis zum Bitteren.
Ja, diesen jungen Mann, den kennen wir ganz gut. Das ist Hicks, der junge Wikinger. Vor 4 Jahren wurde er berühmt, und zwar durch den Animationsfilm Drachenzähmen leicht gemacht. Da lernten wir diesen Wikinger kennen, der ein ganz typischer Dorfbewohner ist. Und alle dort wollen oder sollen, müssen Drachentöter werden. Das ist die ganz normale Berufslaufbahn, wenn man aus diesem Dorf kommt. Es kam aber da eben anders, denn, vielleicht erinnern Sie sich dran, vielleicht haben Sie den Film damals gesehen, Hicks hat sich ja angefreundet mit dem gefürchteten Drachen ohne Zahn, und damit war also dann endlich der Frieden geschlossen zwischen den Wikingern und den Drachen. Jetzt haben wir Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 2 in den deutschen Kinos. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, unser Spezialist für das Drachenfilm-Genre. Nicht? Ist schön, dass du da bist, Thomas. Thomas Klein ist bei uns und hat sich natürlich auch diesen Film wieder angesehen, eben um das Bild auch zu runden des Drachenfilms.
Als Drachenfilmexperte steht man da ja auch ein bisschen in der Pflicht.
Absolut, absolut. Also natürlich sind die jetzt irgendwie älter geworden, ist ganz klar. 4 Jahre sind vergangen. Sieht man das, wenn die erste Frage, den Figuren auch an, dass da 4 Jahre ins Land gegangen sind, oder sind die völlig zeitlos?
Naja, aus den, sagen wir mal, Teenagern von Hicks und seiner Generation sind jetzt schon eher so jüngere Erwachsene geworden, immer noch mit einem Hang zur Albernheit. Aber ich glaube, die größte Veränderung im Vergleich zu dem, was man zuletzt gesehen hat, wo es ja so einen, ich sage mal, ungewöhnlichen Frieden gab zwischen den Wikingern, die dann früher halt, wie du es ja schon gesagt hast, eben die Drachen getötet haben, und den Drachen selbst, dass der Film jetzt anfängt damit, dass es nicht nur friedliche Koexistenz gibt, sondern eher so, ich sage mal, ganztägigen Partyspaß zwischen Wikinger und Drachen. Also es gibt Drachenrennen, die Drachen werden gepflegt und versorgt. Jeder Wikinger im Dorf, der was auf sich zählt, hat halt auch einen eigenen. Und das ist ganz, ganz wunderschön. Also diese Art von freundlichem Miteinander bräuchte man in der Welt viel, viel öfter und leider auch im Kino. Und insofern fängt der Film eigentlich auf mit so einem sehr harmonischen Tonfall an, mit so einem sehr freundlichen Miteinander. Und was halt wirklich ganz, ganz reizvoll ist an der ganzen Geschichte, ist, dass Hicks, also unser Held, der junge Held, und sein Lieblingsdrache ohne Zahn wirklich mittlerweile beste Freunde geworden sind und unter anderem im Versuchen, dieses endlos wirkende Reich der Welt von Berg, der Wikinger und Drachen irgendwie zu erkunden. Das ist wirklich sehr, sehr süß.
Thomas, trotzdem braucht ein Film bei aller Liebe zur Harmonie und zum Frieden, braucht ein dramaturgisches Potenzial. Es muss irgendwas passieren. Sonst läuft die Sache nicht. Harmonie trägt nicht 1,5 Stunden.
Das ist absolut richtig. Und natürlich dauert es auch in diesem Film nicht wirklich lange, bevor es irgendwie Probleme gibt. Es geht dabei, und da wird es dann auch schnell ein bisschen kompliziert, eigentlich um zweierlei. Zum einen, es gibt eine Gruppe von Drachenjägern, die Drachen einfangen, um sie einem sinistren, bösen Gegenspieler dieses Films mit dem wenig originellen Namen Drago zuzuführen, der eine Drachenarmee aufbauen will. Aber es gibt eben auch einen ominösen Drachendieb, der diese Drachen offenbar versucht zu retten vor dem Zugriff dieses großen bösen Mannes. Und das Interessante an der Geschichte oder die dramaturgische Wendung ist halt relativ früh im Film, dass die Wikinger eigentlich keine Lust haben, mit diesem Drago was zu tun zu haben. Den kennen die noch von früher. Das ist ein relativ unangenehmer, brutaler Zeitgenosse. Aber Hicks, weil er halt so ein freundlicher ist und auf die Macht der Konversation und des Vermittelns setzt, glaubt, er könne sich mit dem auseinandersetzen, geht leider nicht so richtig gut.
Thomas, nun ist das Ganze ja ein 3D-Film und man erwartet dann eben ganz besondere Bilder. Das hat auch damals schon ganz gut funktioniert, finde ich, eben auch diese Drachenästhetik, diese Eleganz, diese Schwebende. Wie ist es hier? Macht Spaß, sich
das anzusehen? Das macht einen ungeheuren Spaß. Also man kann über den Film wirklich viel Sachen sagen, die vielleicht nicht so charmant sind. Ist vielleicht ein bisschen viel Story, ist vielleicht ein bisschen konfus manchmal, aber der Film lässt sich eben diese Zeit, und das hat man gerade bei Animationsfilmen auch sehr selten, der nimmt sich wirklich diese Zeit, zum Beispiel so Flüge durch die Wolken oder über irgendwelche Berge oder durch Täler irgendwie in so wirklich genüsslicher Art und Weise auszuspielen. Man sitzt im Kino, hat man wirklich Spaß daran. Ist, glaube ich, auch wirklich in dem Fall egal, wie alt man ist. Und das andere, was eben sehr schön ist an der technischen Seite der Dinge, ist, der Film hat zwar so einen leicht, ich sage mal, so cartoonigen Zug, aber der Film nimmt sich auch nicht so furchtbar ernst. Und das macht dann eben auch ästhetisch eine ganze Menge her, wenn man so kunterbunte, ich sage mal, pausbäckige Drachen sieht, auf denen dann ziemlich schwergewichtige Jungs mit, sagen wir mal, großen, schweren Knochen sitzen. Das ist schon alles sehr, sehr lustig gemacht und es ist eben auch sehr, sehr flüssig und sehr dynamisch inszeniert. Man will da gerne mehr von sehen und sieht dann eben doch eine ganze Menge.
Drachenzähmen leicht gemacht, du hast es ja schon angedeutet, ganz offensichtlich funktioniert es auch bei Erwachsenen, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt Ferien, also Eltern gehen mit ihren Kindern im besten Falle zusammen ins Kino und die wollen natürlich auch ihren Spaß haben. Manchmal sind das ja andere Ebenen, auf denen sich dann Erwachsene amüsieren. Ne?
Naja, ich finde das eigentlich hier im großen Ganzen eigentlich sehr schön gelöst, weil es für die Kinder halt, ich sage mal, diese farbenfrohe Dimension gibt, das Abenteuer. Die Geschichte ist auch relativ smart und relativ reizvoll erzählt, weil es im Grunde genommen um Freundschaft geht, aber es geht eben auch darum, mal Entscheidungen zu fällen, die vielleicht nicht populär sind. Ich finde, das ist für so einen Animationsfilm und für, sagen wir mal, kindliches Publikum eine schöne Botschaft, eine schöne Ansage. Und Eltern kriegen natürlich, wie gesagt, diese technischen Schauwerte. Das ist schon alles sehr, sehr, sehr schön gemacht. Aber, und das muss man leider auch sagen, so zum kurz vor Schluss, so in den letzten, ich sag mal, letzten halben Stunden, in den letzten 20 Minuten, schlägt leider bei dem Film dann auch wieder so ein komischer Hang zum ganz großen Spektakel durch. Da gibt's dann so eine Drachenschlacht, hunderte Drachen, zwei riesige Monsterdrachen ringen miteinander. Und das ist dann schon vielleicht ein bisschen sehr laut und auch vielleicht ein bisschen sehr, sagen wir mal, überfüllt auf der Leinwand. Und das andere Problem ist, der Film hat einen melancholischen Zug, den ich persönlich sehr mag, den Erwachsene, glaube ich, auch sehr zu schätzen wissen. Aber ich weiß halt nicht, ob Kinder, besonders ganz kleine Kinder, wirklich gut damit fertig werden, dass zum Beispiel in diesem Film auch eine wichtige Figur stirbt und nein, die kommt dann auch nicht wieder. Also da sollten Eltern vielleicht mit ganz kleinen Kindern ein bisschen vorsichtig sein.
Das ist eine ganz wichtige Warnung. Kinder sind auch sehr unterschiedlich. Manche verkraften das besser, andere weniger. Das wissen Eltern natürlich ganz gut einzuschätzen. Deshalb auch danke nochmal für diesen pädagogischen Fingerzeig. Bedanke mich herzlich bei unserem Drachenfilm-Spezialisten im rostigen Kettenhemd, heute angetreten hier, Thomas Klein. Wir sprachen über Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 2. Vielen Dank dir. Es war eine riesige Überraschung bei der Berlinale in diesem Jahr, dass der Goldene Bär nicht an den Film Boyhood ging. Das war ja der Favorit für alle Leute im Publikum, aber auch für die Kritiker. Jeder mochte und liebte diesen Film. Es war eine Überraschung, weil ein chinesischer Film den Preis bekommen hat. Der hieß damals noch Black Coal Thin Ice, ist jetzt ins Kino gekommen in Deutschland mit dem, übrigens auch ganz schönen Titel, Feuerwerk am helllichten Tag. Es ergibt auch Sinn, zum Ende des Films hin versteht man auch, warum der Film jetzt so heißt. Und damals habe ich mich eben sehr gewundert, dass es nicht Boyhood geworden ist. Inzwischen, denke ich mir, war eine kluge Entscheidung der Jury. Boyhood hat seinen Siegeszug schon angetreten rund um die Welt. Da spielen auch Stars mit. Das ist ein Film, der wird wahrgenommen. Aber vielleicht wäre dieser hochinteressante chinesische Film niemals ins Kino gekommen, ohne diesen Goldenen Bären der Berlinale. Und damit hallo und herzlich willkommen. Anke Lewig ist da.
Hallo, lieber Knut.
Die den Film natürlich auch gesehen hat, die auch schon öfter in China übrigens war, auch beim Festival in Shanghai zum Beispiel. Also auch das aktuelle chinesische Kino ganz gut kennt, Anke, weil ich denke, auch das ist ein ganz interessantes Symbol für einen Wandel im chinesischen Kino. Dieser Film, Feuerwerk am helllichten Tag, ist erstmal auf den ersten Blick gesehen ein ganz klassischer Ermittlungskrimi.
Ja, genau. Und deshalb war er auch sehr erfolgreich in China. Also er hat die Zensur passiert, anders als die Filme von Zha Zhangke, Touch of Sin. Ja. Und ich komme gleich darauf noch zu sprechen, weil die beiden Regisseure ja aus einer selben Generation kommen, auch einen selben Angang haben. Und der Film funktionierte ganz wunderbar als Film noir, als Thriller und auch als Liebesmelodrama. Also er war wirklich ein großer Überraschungserfolg. Und ich denke mir trotzdem, dass auch die Chinesen diesen Film und die doppelbödigen Bilder ganz gut lesen können. Also das Ganze geht ja damit los, dass man eine zerstückelte Leiche auf einen Kohlenwaggon sieht. Und natürlich denkt man, das ist vielleicht jetzt doch dokumentarisch, weil die ganzen, man hat ja so eine Assoziationskette im Kopf, die ganzen Gruben und Glücke und was da passiert. Und dann denkt man natürlich an die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen, an die Willkür. Aber dann gleitet der Film mit dem Kohlewaggon in eine Krimi-Handlung, weil es werden noch mehrere Leichenteile gefunden und alle Spuren führen zu einer mysteriösen Frau mit einem Geheimnis, die arbeitet in einer Reinigung. Dann gibt es so einen Break, also eine Ellipse von 5 Jahren. Der Bulle, der vor 5 Jahren ermittelt, damals ist er nicht weitergekommen. Es gab ein blutiges Ende, ist jetzt mittlerweile so versoffen und nimmt eben die Ermittlungen auf eigener Faust auf. Und das sind ja so die klassischen Zutaten eines Film Noirs. Aber gleichzeitig, wie gesagt, gibt es so einen Nachhall der chinesischen Wirklichkeit in den ganzen Bildern.
Also der Kommissar Zhang heißt er, ja, der Ex-Kommissar dann eben, weil er rausfliegt, bei der Polizei, gespielt von Fan Liao, wie ich finde, ganz wunderbar. Also so cool, irgendwie auch zerstört, fragmentiert irgendwie.
Verroht auch.
Dieser Zeitsprung, der ist übrigens genial gelöst im Film, werden wir jetzt gar nicht verraten. Ich finde es fantastisch, wie es gemacht ist. Aber dieser Zeitsprung führt uns dann eben hinein in das China von heute. Was dann erzählt wird, hat mich so fasziniert, weil auf der einen Seite haben wir eben die ganzen Konventionen des Film Noir, geheimnisvolle Frau, aber die ist eben nicht in einer Bar wie in Hollywood der 40er Jahre, sondern eben, wie du sagst, in der chemischen Reinigung. Und auch diese Stadt, das ist eine runtergekommene, irgendwie auch zersplitterte Stadt.
Ja, das ist ganz interessant, weil im Film Noir hat ja die Stadt sozusagen immer die dritte Hauptrolle gespielt, war ja immer mehr als Kulisse. Und damals hat man eben mit Licht und Schatten, schwarz und weiß gespielt. Und hier ist es natürlich die Farbe. Und er hat ja wirklich an Originalschauplätzen gedreht. Und das Ganze wird durch die Neonlichter, die es ja überall in China gibt, immer auch in sowas Surrealistisches eingetaucht, hat aber auch was extrem Kaltes. Und dadurch spürt man eben schon immer, dass diese Person einfach von ihrer Umgebung entfremdet sind. Also auch wenn man dann in eine Vergnügungsbar geht oder auch in einen Tanzsalon. Das sind alles extrem einsame Orte, genauso wie die Menschen. Dann gibt es ja noch eine Schlittschuhbar und eine Bahn. Und da dreht ja jeder eigentlich auch allein seine Kreise. Und das Ganze spielt im Winter. Man merkt ja förmlich diese klirrende Kälte zu spüren. Und diese Starre, die der Winter so mit sich bringt, scheint ja auch auf die Gefühle der Menschen übergegangen zu sein. Also die beiden, der Kommissar oder der Ex-Kommissar und die Frau, fühlen ja sich auch aneinander angezogen, können sich aber nicht in die Augen schauen. Und er weiß, dass je näher er ihr kommt, desto mehr bringt er auch sein Leben in Gefahr.
Der Film hat auch einen ganz harten, irgendwie schwarzen Humor. Also zum Beispiel dieses Massaker, was ja passiert bei dem Versuch, Verdächtige zu verhaften. Das ist einerseits ganz grausam, weil da viele Menschen sterben. Auf der anderen Seite hat es aber auch so was Slapstick-artiges.
So Tarantino, ne?
Ja, Tarantino,
so,
ne?
Absolut. So die Gewalt wird immer in so was Kinohaftes überführt, ohne dass sie an... ja, in ihrer Wucht verliert. Und da finde ich das eben so interessant. Ich hatte ja eben schon Jia Zhangke erwähnt. Der kommt ja auch aus dieser Ecke der sogenannten 6. Generation. Und dank digitaler Technik konnten die dann ja uns immer die inoffiziellen Bilder liefern aus China. So eher dokumentarische Arbeiten, aber auch Jia Zhangke, wie jetzt der Regisseur hier, haben auch einfach mal Lust, dass ihre Filme zu Hause gesehen werden. Einheimisches Publikum einfach auch mal ansprechen. Und nicht nur diese Achtungserfolge auf den Festivals. Und ich finde, denen gelingt wirklich diese Doppelbödigkeit. Also ich finde das phänomenal. Und in so vielen Bildern wird hier wirklich trotzdem was von China erzählt. Und das sind so trotzdem Kinobilder. Also die gehen dann bei ihren Ermittlungen, um mal ein Beispiel noch zu nennen, in einen großen Wohnblock rein. Der wird auch noch so straff wie früher geführt. Und dann steht da ein Pferd rum. Das ist erstmal ein merkwürdiges Bild. Guckt man sich gerne an. Das Pferd gehört dem Wanderarbeiter, den Müllsammler. Dann weiß man, es gibt Leute, die einfach Müll sammeln. Aber der ist seit Tagen verschwunden. Also weiß man, es verschwinden einfach Menschen.
Und das ist der große Reiz von Feuerwerk am helllichten Tag. Also das Muster des Film Noir genutzt, um chinesische Wirklichkeit wiederzuspiegeln. Ein Film von Diao Yinan, jetzt bei uns im Kino zu sehen. Der Gewinner der Berlinale 2014, der Goldene Bär, jetzt bei uns im Kino. Anke, vielen Dank dir.
Bitte.
Rammstein waren das mit Du hast, und dieses Lied bildet einen der emotionalen Höhepunkte. In dem Film, über den wir jetzt reden wollen, da singen 80.000 Leute dieses Lied mit beim Wacken-Festival, also beim großen, vielleicht überhaupt größten und schönsten Heavy-Metal-Festival der Welt in diesem kleinen Örtchen in Schleswig-Holstein. Wacken ist jetzt auf die Leinwand gebannt worden, und zwar in 3D, so heißt auch dieser Film, Wacken 3D, der uns mitnimmt. Man hat wirklich so nach dem Film das Gefühl, selbst auch dabei gewesen zu sein, zu schwitzen, sich im Schlamm irgendwie rumgewälzt zu haben. Also der Film kommt einem physisch extrem nah, aber natürlich auch mit seiner Musik. Das ist das Werk eines sehr erfolgreichen deutschen Musikvideoregisseurs, der schon mit den Ärzten gearbeitet hat, eben auch mit Rammstein zum Beispiel, viele Preise bekommen hat, aber jetzt dieses Unternehmen gestemmt hat, dass ich mir vorstelle, wirklich, ich muss das mal so sagen, wie so eine Schlachtanordnung. Also sowas hinzukriegen mit 6 Teams, mit sehr vielen Kameras, in 3D, dieses Festival jetzt also zu schildern, ist das Verdienst von Norbert Heidker, den ich ganz herzlich grüße. Hallo Norbert, willkommen.
Hallo.
Du hast es also getan, du hast dir Wacken angetan, und zwar das 24. Festival war es, bei dem du dabei warst?
Genau, das war das 24. Festival. Wir haben am 23. Festival, haben wir schon mal kurz gedreht, um einen Eindruck zu gewinnen, was überhaupt möglich ist. So. Und in diesem Jahr steht das Jubiläum aus, das 25. Und passend dazu kommt jetzt der Film raus.
Was macht denn dieses Festival so besonders? Also allein die Ausmaße ist schon mal klar, also 80.000 Leute. Die Größe, das sieht man sehr schön bei dir im Film, sind so 300 Fußballfelder. Etwas wirklich gigantisch, diese fantastische große Bühne. Das ist schon erstmal klar. Aber was macht die Atmosphäre aus?
Ich glaube, das macht die Metal-Szene an sich aus. Ja? Zum einen, es sind jetzt nicht nur Metaler da, wie man sich das immer so vorstellt. Das sieht man auch ganz gut in meinem Film, glaube ich. Viele stellen sich das immer sehr plakativ vor. Ja, man hat die Klischees vor Augen. Da ist der Mettler mit den langen Haaren, der hat seine Jeansweste an, da sind komische Sticker drauf. Das ist als Außenstehender erstmal schwer zu verstehen. Ja? Aber wenn man dann wirklich selber mal da ist und diese Menschen erlebt, merkt man erstmal die Vielfalt von diesen Menschen. Was ganz toll ist, dass halt wahnsinnig viele Menschen aus der ganzen Welt kommen, für die halt dieses Festival wirklich das Größte ist, wenn man diese Musik mag. Die wahnsinnige Strapazen aufnehmen, überhaupt da hinzukommen. Ja? Es gibt Leute aus, ich habe zum Beispiel ein junges Mädchen aus Taiwan da, die Silo, die kommt jedes Jahr, die versucht jedes Jahr zu kommen, die spart das ganze Jahr darauf, um nach Wacken zu fahren. Und das ist halt das Tolle, man hat das halt auch, wenn man Metal-Fan zum Beispiel in Südamerika fragt, kennst du Wacken? Da leuchten die Augen und so, einmal in meinem Leben möchte ich nach Wacken fahren. Ja?
Das ist wirklich schön im Film zu sehen. Es ist generationsübergreifend. Nicht? Sind ja auch Väter mit ihren Söhnen da. Es ist zugleich auch zeitlos irgendwie. Nicht? Also es, vor 20 Jahren klang es wahrscheinlich ähnlich da und die Stimmung war wahrscheinlich auch ähnlich. Aber was ich noch so schön finde, es ist so ein Lustprinzip. Also Bier, große Brüste und im Schlamm rumwälzen. Also man hat das Gefühl, die Jungs zumindest, die fühlen sich da wie im Sandkasten.
Ja, es ist ein bisschen die Urinstinkte bei den Menschen. Das Schöne, glaube ich, gerade bei so einem Festival ist natürlich, dass die Leute halt einfach frei sein dürfen. Ja? Es gibt niemanden, der irgendwie kommt und sagt so, das ist aber nicht erlaubt, das mögen wir nicht. Ja? Man darf so aussehen, wie man will, ja? Man darf machen, was man will, ja? Man darf so viel Bier trinken, wie man will, ja? Und das ist auch wirklich die einzige Droge, was es auch besonders macht. Ja? Deswegen sind die Menschen wahrscheinlich auch so nett und freundlich. Es ist eine große Party, ja? Aber wirklich im positiven Sinne. Ja? Und das ist halt klar, als Filmemacher guckt man auch irgendwie hinter die Kulissen und denkt sich so, okay, wo ist jetzt so die dunkle Seite des Festivals?
Das wollte ich dich auch fragen. Ja, also, man sieht ja im Film schon auch den Müll, man sieht die langen Schlangen zum Beispiel vor dem Klo oder vor der Dusche und so. Also es ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen nervig.
Das ist mit Sicherheit ein bisschen nervig, ja. Aber gerade so in Wacken nehmen die Leute das mit sehr viel Ruhe hin, ja. Klar ist der Müll so ein Thema, das könnte man jetzt sagen, das ist jetzt ganz schlimm. Aber wenn man dann überlegt, was die Organisatoren von diesem Festival unternehmen, ja, am Ende des Tages, ich meine, da wird keine Pfandflasche oder keine Bierdose einfach weggeworfen, ja. Es wird alles eingesammelt, irgendwie der Müll wird getrennt, ja. Und innerhalb von 3 oder 4 Wochen sehen diese Wiesen genauso aus, wie sie vorher aussehen. Sehen, ja? Es gibt keine Glasflaschen aus Prinzip, weil Glasflaschen können kaputt gehen und die bleiben in der Erde, also sind sie verboten. Ja? Es sieht zwar erstmal schlimm aus und man denkt irgendwie so, okay, das ist jetzt gerade ein Krieg irgendwie, der vorbei ist, ja, und wir sehen hier auf dem Schlachtfeld, aber am Ende des Tages ist alles aufgeräumt und es sieht ziemlich schnell wieder, wie Mutter Natur irgendwie es geschaffen hat, aus.
Auch das erzählst du ja, also der Film hat eine richtige Erzählung, fängt ja an wie so ein Van Gogh-Gemälde, da wandert jemand so ganz einsam durch ein Kornfeld und landet dann irgendwann in Wacken und er geht auch wieder dann zurück. Also du hast ja so eine Geschichte durcherzählt und hast dir auch ganz sympathische Protagonisten ausgesucht. Wie schwer war das, sich unter 80.000 Leuten dann eben für eine Handvoll Protagonisten zu entscheiden?
Ja, das war eine ganz spannende Geschichte eigentlich, weil viele Leute denken, man fährt jetzt dahin, man möchte jetzt diesen Film machen und ich suche mir einfach mal jemanden aus, der gerade sehr interessant aussieht oder gerade einen Witz erzählt. Das funktioniert natürlich nicht. All diese Menschen, die wir sehen in diesem Film, sind wirklich Gäste des Festivals gewesen. Die haben selber ihre Karten gekauft. Es gibt niemanden, der von uns eingeladen worden ist. Es ist niemand dafür bezahlt worden, dass wir sie begleitet haben. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben ein paar Wochen vor Festivalstart einen Aufruf gestartet auf der Webpage von vom Open Air und mit der Bitte darum irgendwie, wer hat Lust, sich filmen zu lassen, sich begleiten zu lassen, um uns ein bisschen irgendwie dieses Festival zu zeigen halt. Und darauf haben sich ungefähr 40, 45 Leute gemeldet und dann haben wir eine kleine Auswahl getroffen und gesagt, ja, das ist spannend, okay, da sind Leute aus Amerika, aus Kanada, da ist der Finne dabei. Und daraus haben wir eine Auswahl getroffen und dann auf dem Festival selber haben wir sie wirklich zum ersten Mal getroffen. Da findet man natürlich auch Ansatzpunkte, wenn man merkt, okay, das ist ein großer Anvil-Fan zum Beispiel, die Band taucht auch in dem Film auf. Ja, dann weiß man halt so, okay, es ist schön, ich kann diese Person beim Anvil-Konzert zeigen, ja, und ohne dass es halt unnatürlich rüberkommt.
Also das ist die eine Seite, also die Protagonisten, die Leute, die wir gut kennenlernen und mit denen man auch so mitgeht gewissermaßen, die sind 3 Tagen. Auf der anderen Seite eben dieser riesige Aufwand. Warum hast du dir das angetan, also 3D zu drehen? Mit wie viel Kameras? Das war doch auch nur
ja, wir haben insgesamt, glaube ich, 18 Kameras
gehabt. 18 Kameras, dann 6 Teams, die gedreht haben. Flugaufnahmen gibt es, glaube ich. Also es ist schon alles mit großem Aufwand, auch mit einem großen visuellen Reiz gemacht worden. Aber eben warum dieser Kraftakt?
Ich glaube, es musste, wenn man sowas anpackt, ja, dann muss man es, glaube ich, groß machen. Ja? Weil dieses Festival hat diese Größe. Um diese Emotionen auch zu transportieren, muss man das Bestmögliche irgendwie auch technisch irgendwie dann auffahren, damit ich das überhaupt die Dimensionen klar machen kann. Ja? Und 3D ist ja auch bewusst gewählt. Ich weiß, dass viele Leute bei 3D erstmal kurzen Moment Pause machen und dann so, ah, 3D brauche ich nicht. Und 3D ist halt nicht so wie in vielen Hollywood-Filmen, die es halt so leider inflationär mittlerweile als Effekthascherei einsetzen oder denken, sie kriegen noch einen Euro mehr an der Kinokasse. Deswegen haben wir das nicht 3D gedreht. Ja, wenn man sich den Film anguckt, man vergisst relativ schnell, dass es 3D ist, aber ich kann durch 3D Menschen mit auf eine Reise nehmen. Ja, und es gibt Situationen in diesem Film auch, wo ich quasi als Zuseher das Gefühl habe, ich gehe mit einem Künstler auf eine Bühne, wo 80.000 Menschen die Arme hochreißen. Ja, das sind Situationen, die ein normaler Mensch nie erleben wird. Ja, aber das ist halt auch deswegen auch Kino, ja, weil Kino sind die Dimensionen, ja, die dieses Festival hat. Ja, wenn eine Bühne hat ungefähr eine Breite von 15 Meter und die Kinoleinwand auch. Das heißt, ich habe genau die gleichen Größenverhältnisse. Ich stehe auf der Bühne, ich sehe die erste Reihe, aber auch die Leute in 400 Meter Entfernung.
3D sieht immer ein bisschen unwirklich aus und das ist ein legendäres Festival. Also irgendwie, finde ich, bekommt es dadurch auch nochmal so was Legendenhaftes, was Märchenhaftes. Sie sehen ja auch manchmal so aus wie Märchengestalten, nicht? Hast du sehr bewusst auch so eingesetzt. Eine letzte Frage noch, es wird auch mal sehr schön gesagt im Film, jemand sagt mal, wir brauchen diese Aggression, damit wir auch richtig freundlich sein können. Und das scheint eine Lebensweisheit zu sein. Vielleicht hast du die auch mit rausgenommen aus diesem Festival?
In Wacken gibt es keine Schlägereien, ja? Die Menschen helfen sich gegenseitig. Diese Hilfsbereitschaft, das ist halt, sie lassen zwar irgendwie negative Energien raus, ja, und das sieht zwar für den Außenstehenden erstmal gewalttätig aus. Alles, was negativ ist, geht quasi über die körperliche sozusagen Bewegung, wird das entladen halt. Und deswegen sind Mettler wahrscheinlich auch so friedliche Menschen, ja.
Und diese Kraft und diese positive Energie teilt sich in diesem Film eben mit. Zum einen durch die Leute, die man beobachten kann, aber eben auch durch die Musik. Und in diesem Jahrgang, da waren eben natürlich die Legenden dabei, wie Alice Cooper, die Purple, Motorhead, Doro. Die kann man alle sehen und hören in deinem Film. Aber eben auch echte Entdeckungen. Und das war musikalisch dann für mich auch sehr verblüffend. Zum Beispiel aus der inneren Mongolei gab es dann eine Band, Nine Treasures. Und da merkt man eben auch wirklich, Heavy Metal ist nicht Heavy Metal immer nur, sondern die spielen auf traditionellen Instrumenten und nehmen ihre eigene Erfahrung mit rein. Also auch diese Vielfalt ist durchaus in Wacken typisch und wird in deinem Film mittransportiert. 25. Jahrgang, jetzt im August, ist schon wieder ausverkauft übrigens.
Ne? Selbstverständlich, nach 2 Tagen
war es wieder ausverkauft. War es schon wieder erledigt, aber im Kino können sie alle dabei sein bei Wacken 3D. Der Film jetzt also im Kino von Norbert Heidker stammt dieses Werk, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Das ist genau die Fassung, die wir im Film auch hören, Nine Treasures. Norbert, herzlichen Dank.
Ich habe zu danken, vielen Dank.
Er ist die Berliner Independent-Ikone. Er hat in 40 Jahren etwa 40 Filme gemacht, ein ganz umfangreiches Werk geschaffen. Er ist eigentlich der Pionier des queeren Kinos in Berlin, Stammgast der Berlinale, damit übrigens auch Stammgast bei Radio 1 immer wieder war, bei uns zu Gast. Und jetzt gibt es einen richtig schönen Grund, sein Lebenswerk zu feiern, nämlich seinen 70. Geburtstag. Am Donnerstag war es soweit, 70. Geburtstag von Lothar Lambert. Und in Berlin ist derzeit unheimlich viel los. Also wer sein Werk bisher nicht kennengelernt hat, hat jetzt die Chance. Es gibt auch keine Ausrede mehr. Also man kann ihm überhaupt nicht entrinnen derzeit in Berlin. Ich freue mich sehr, dass er jetzt nach Potsdam gekommen ist, Lothar Lambert, und natürlich erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zum 70.
Dankeschön. Ob das ein schöner Grund ist, das sei dahingestellt.
Ja. Na klar, es ist ein Anlass, finde ich. Ein guter Anlass, sich mit deinem Film zu beschäftigen, Lothar. Aber das wäre schon wirklich meine erste Frage. Also du hast mit Leuten gedreht wie Ingrid Cavan, Jim Jarmusch stand vor deiner Kamera, Fassbinder, du hast dokumentarisch gearbeitet, eine ganz eigene queere Filmästhetik entwickelt. Aber jetzt bist du sozusagen Klassiker. Wie fühlt man sich da? Die ganzen Artikel in den Zeitungen, Ausstellungen, Retrospektive.
Ist mir unheimlich ein bisschen, ja. So als wenn das schon schon ein Nachruf ist zu Lebzeiten. Mhm. Zu Berlin habe ich ja immer gehört. Mhm. Und Geschichte ist eine andere Sache. Ne? Das wird die Zukunft erst erweisen, finde ich. Ne? Film ist ja auch schon was Historisches angesichts der Videotechnik. Mhm. Und die Filme, die früher Spielfilme waren, sind jetzt heute, da Berlin sich so rasant verändert hat, schon fast Dokumentarfilme geworden oder Dokumente einer untergegangenen Stadt, West-Berlin.
Ja. Hast du ein ganz wichtiges Stichwort genannt. Du bist Chronist des alten West-Berlin, muss man ja sagen. Das hast du ja selber gesagt, dass es so nicht mehr gibt. Was hat dir dann diese Insel so bedeutet, auch kreativ da zu leben?
Ich bin einfach ein Lokalpatriot, ja, und bin ungern verreist. Habe das gerade mal geschafft zu ein paar Festivals. Also mit Festivals und Menschenaufläufen und allem Geburtstagsfeiern habe ich nicht viel am Hut. Ne? Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe.
Aber Lothar, ich frage mich immer bei dir, also du bist ein freundlicher, sehr zurückhaltender, vielleicht fast dezenter Mensch, wie du eigentlich dann gearbeitet hast. In deinen Filmen, da enthüllst du so viel und da nimmst du die Leute auch her und da werden auch durchaus Tabus gebrochen und so. Wie hat das so funktioniert beim Arbeiten mit den Leuten?
Also es ist schwer zu sagen. Also ich kann nur mal ein Beispiel sagen. Betty Gordon ist ja auch eine amerikanische Feministin, die ich auf dem Festival kennengelernt habe. Und wir haben mit ihr gedreht und ich habe gesagt, wir machen jetzt mal eine Szene mit Leder und Peitschen und so. Und hinterher sagt sie zu mir, wie hast du das bloß geschafft, mich zu sowas zu bringen? Und ich habe gesagt, ich habe es doch bloß vorgeschlagen. Also ich habe vielleicht irgendeine mir selbst unerklärliche Art von Autorität, dass Leute gerne das machen, was ich von ihnen wünsche. Anders kann ich mir das nicht erklären, denn ich habe ja kein Druckmittel. Ne? Mhm. Ich bezahle sie nicht, sie werden durch mich nicht berühmt.
Reich also, auch nicht.
Reich auch nicht. Also irgendwas muss es ja sein, was jenseits der üblichen Gründe liegt, warum man im Film blank zieht oder Dinge tut, die man ungern vor anderen Leuten macht. Ja.
Also diese Mischung, glaube ich, so zwischen Freundlichkeit und Nachdruck, das muss es irgendwie sein, was so unwiderstehlich ist und so funktioniert hat. Lothar, du hast ganz früh schon, eigentlich so bei den Anfängen, irgendwie deine Themen schon gefunden. Also du hast jetzt nicht lange gesucht, habe ich den Eindruck, sondern das warst ganz schnell bei den Leuten am Rand, bei den Außenseitern, bei den Schwulen, bei den Transvestiten. Woher kommt das, dass du so klar wusstest, wo du hin willst?
Also mein erster Kurzfilm, der hieß Kurzschluss und spielte im Hinterhof, wo ich gewohnt habe, meine erste Wohnung im Wedding an der Mauer, Liesenstraße. Und mein Filmpartner Wolfram Zobus studierte zusammen mit mir Theaterwissenschaft, wohnte über mir. Und dann haben wir zusammen unsere interessanten Nachbarn porträtiert. Das, so ging das los. Ja. Und dieses Sozialkritische ist einfach ein großes Interesse von mir. Ja. Auch wenn ich Filme angucke, ne, dann sehe ich nicht gerne Hochglanzfilme, sondern was man damals zu der Zeit Kitchen Sink Filme nannte man das, die englischen Filme.
Spülbecken.
Ja, Spülbeckenfilme, die englischen Filme, die also wie Taste of Honey oder so mit Rita Tushingham, die also direkt an den Boden der sozialen Wirklichkeit gingen. Ne.
Was ist so deine Methode? Wie gehst du ran? Geld ist, wie gesagt, fast nie da. Du musst das ja alles irgendwie improvisieren. Aber wie funktioniert das dann, so eine Struktur zu finden?
Auch? Also ich bin relativ fantasielos und bin angewiesen, dass meine Freunde viel erleben. Mhm. Da beziehe ich meine Themen her, aus ihren Macken, aus ihren Schicksalsschlägen. Bin angewiesen, dass sie auch bereit sind, ihre Seele zu öffnen vor meiner Kamera. Ne? Und für mich ist die Kamera, hat eine Doppelfunktion. Einmal hält es mir die Wirklichkeit vom Leibe. Ich kann mich, weil ich ängstlich bin, Dingen nähern, vor denen ich sonst weglaufen würde mit Hilfe der Kamera. Und andererseits ist es wieder die Brücke zu Leuten, ne, die sonst auch mit mir nichts zu tun haben wollten. Ne.
Du hast studiert Theaterwissenschaften, du warst auch ein durchaus bekannter Filmkritiker. Also hast
ich habe als Freier also für alle Westberliner Zeitungen gearbeitet unter verschiedenen Pseudonymen, weil ich keinen großen Ehrgeiz hatte. Das war mein Broterwerb und das Hobby war eben die Leidenschaft des Films. Da habe ich das Geld dann reingesteckt.
Ne. Das heißt also, du kennst sozusagen die filmischen Konventionen ganz gut. Du weißt, was ein Genre ist. Du weißt, wie man sozusagen episch ganz konventionell erzählt. Aber das machst du ja nicht. Also wie drückst du das sozusagen in deinem eigenen Werk immer weg, das, was man an Wissen so da hat und ist dann eben völlig experimentell und offen.
Kann ich mir nicht erklären, das muss intuitiv sein. Ja. Also werbestrategisch habe ich gleich am Anfang damit geworben, dass ich Berlins Antwort auf Andy Warhol bin und das haben alle geschluckt. Und
das wird immer wieder geschrieben. Ja. Man muss sowas setzen. Irgendwie.
Ich habe eben auch alle Dinge gemacht, Handzettel verteilt, bei den Studentendörfern in die Briefkästen geworfen, Plakate entworfen und Strategien, ne, bei dem Albtraumfrau dann im Tipp immer die Annoncen selber entworfen, die Albtraumfrau träumt weiter, sie wird immer heiser oder weiß ich, also auch ein bisschen spekulativ dann. Ne?
Lothar, ich habe ja auch eine CD, die du mitgebracht hast.
Der Film ist von 1994,
genau,
aber das ist meine größte Rolle als alterner Transvestit und ich kann überhaupt nicht singen, aber mein Kameramann hatte eine Band früher, Brutto Netto, war ganz bekannt zeitweise und komponiert auch Filmsongs für mich. Und er war so fleißig und hartnäckig und hat alle meine falschen Töne, mich so lange getriezt, meine falschen Töne mir ausgetrieben für diesen Film, dass es also funktioniert hat. Er hat komponiert, ich habe die Texte gemacht und jetzt haben wir das mal neu rausgebracht, anlässlich dieses traurigen
Geburtstags, also der Remix jetzt. Und da hören wir jetzt die schöne Rock'n'Roll-Nummer, nur im Gedanken. Also Lothar Lambert auch als Sänger, er ist Schauspieler, er ist Maler, wie wir neuerdings auch wissen. Also es gibt auch eine Ausstellung mit seinen Werken, Regisseur, der Berliner Underground-Filmer. Und Lothar, man vergleicht dich ja, kein Zufall, immer wieder mit Rosa von Braunheim, also der andere große Independent-schwule Regisseur aus Berlin. Wo würdest du sagen, ist denn der Unterschied? Was verbindet euch? Was ist vielleicht bei dir anders?
Na, bei ihm ist es der Beruf, ne? Bei mir ist es ein Hobby. Das hat schon mal ein großes Unterscheidungsmerkmal. Mhm. Ne? Das heißt also, er hat von Anfang an Geld bekommen. Ich habe mir das alles selber so beigebracht mit meinem Partner bei den ersten vier Filmen. Ne? Also ging bunt durcheinander, sagen wir mal so. Zwischen Anerkennung für das und Schmähung, Schmuddelfilmer, Unterleibsfilmer. Also es war alles drin sozusagen. Wahrscheinlich, weil man nicht genau wusste, wo man mich hinpacken soll. Ne?
Was eben auch wiederum deine Stärke ist. Also 1 Berlin Harlem übrigens ist vom MoMA, also vom Museum of Modern Art in New York, gekauft worden. Das ist jetzt also Teil ihrer Sammlung. Sie ist ein wichtiges Beispiel für Berlin Underground. Aber ich bleibe noch mal ein bisschen bei dem Thema mit Rosa von Braunheim, weil er hat natürlich immer ganz bewusst das schwule Thema gesetzt, auch mit einer Botschaft, also einer kämpferischen Botschaft. Der wollte natürlich was tun für die Rechte von Schwulen. Bei dir ist das, glaube ich, anders. Also du bist ein schwuler Regisseur, aber ich glaube, das Thema ist nicht unbedingt zentral
für dich. Ein Regisseur, der schwul ist und er macht Politik mit diesem Thema. Mhm. Ne? Das finde ich sehr legitim, aber es ist nicht mein Ding. Ja? Ich bin privat mit meinen Freunden zusammen. Wenn sie Schwule sind, okay. Wenn sie Frauen sind, ist genauso okay. Also ich mache da keinen großen Unterschied und dass Schwule eben auch vorkommen in meinen Filmen, liegt an meiner Lebenssituation. Mhm. Nicht, weil ich jetzt für die Rechte aufstehe und kämpfe. Also wer gibt da so einen Spruch, wer eine Botschaft hat, soll einen Brief schreiben. Ne? Also ich mache einen Film.
Und was natürlich ganz auffällig bei dir ist, das sind diese starken Frauenfiguren, die du magst. Erstmal, ob es im dokumentarischen Bereich ist, Erika Rabau zum Beispiel, diese wunderbare Fotografin. Nicht, ne? Aber eben auch erfundene Figuren. Warum sind dir da Frauen so wichtig?
Ja, Beispiel Erika Rabau, sie war immer am aufdringlichsten. Sie hat jedes Mal, wenn ein Film fertig war, hat sie sich wieder an mich geklammert und gesagt, wann drehen wir wieder? Ja. Ne? Und da ich gutmütig bin und sie ist ja auch eine originelle Person, durfte sie auch immer wieder mitmachen und hat es also auf 20 Rollen bei mir gebracht. Und jetzt mein nächster Film ist nun endlich ein Film über sie, Erika, mein Superstar, Filmen bis zum Umfallen. Und da sie wenig von ihrer Biografie erzählt, habe ich mich auf diese Filme eben konzentriert, was sie unbewusst verrät in ihren Rollen, die sie spielt. Ja? Und das ist ein ganz interessanter Umweg, um einer Person nahe zu kommen.
Aber warum immer wieder so besondere Frauen?
Frauen sind besonders für mich. Ja? Also ich empfinde sie gar nicht als so besonders. Ja? Also Männer haben auch ihre Macken, verstecken sie vielleicht bloß besser, ne? oder haben Angst, dass sie dann an Renommee verlieren, während Frauen ja auch ganz offensiv ihre Macken auch zur Qualität machen teilweise. Ne?
Ihre Gefühle also offensiver ausleben können, glaube ich, mehr zeigen können, mehr Emotionalität entwickeln können. Wie hast du eigentlich als Independent-Filmer, das muss ich auch mal ganz mal nachfragen, neben dem Kritikenschreiben und dann überlebt? Also ich weiß, du hast auch jetzt keine fette Rente oder sowas, du hast damals mit deinen Filmen kaum Geld verdient. Heute ist es, glaube ich, auch leichter, Independent-Filme zu machen, technisch gesehen. Ja, ja. Das war auch aufwendiger für dich damals. Also wie hat das funktioniert?
Meine Eltern haben manchmal ein bisschen was dazugegeben. Es war eben relativ billig. Die Leute haben kein Geld gekriegt. Wir sind dann nur abends essen gegangen. Das Essen habe ich bezahlt, konnte ich von der Steuer absetzen. 15.000 ungefähr D-Mark hat ein Film gekostet, also diese Kopien und so weiter. Ne? Und dann gab es manchmal eben auch nur eine Kopie von einem Film und die wurde dann überall eingesetzt und durchgenuddelt, bis er auseinandergefallen ist.
Also auch bei dem aktuellen Film jetzt, der neueste, du machst dann weiter nach wie vor, also Ritter der Risikorunde, da haben wir wiederum das Typische für dich, so eine Hommage für Leute, die du einfach mal magst.
Der Anlass war ganz banal, dass ich einen Film gemacht habe über Frauen, die sich was trauen und dann dachte ich, wie sieht
so hieß der auch, ne?
Ja, der hieß Alle meine Stehaufmädchen, Untertitel von Frauen, die sich was trauen und irgendwann dachte ich, was ist eigentlich mit Männern? Da kann man mit dem Begriff, die sich was trauen, eigentlich gar nicht arbeiten, weil das ist so allgemein, das setzt man voraus bei Männern, dass sie sich was trauen. Und da kam ich auf den Begriff Risiko, also dass Leute sich trauen, Brüche in ihrer Biografie zuzulassen und nochmal ganz neu anfangen, das fand ich interessant. Und von dieser Sorte Mann hatte ich einige in meiner Umgebung. Und da ich selber nicht diese Sorte bin, sondern das bewundere, war plötzlich das Thema da. Nicht so einfach wie bei den Frauen. Ich habe lange geschnitten, um dann Struktur reinzubringen. Aber jetzt bin ich doch ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
Das ist also der aktuelle Film, der hatte gerade Premiere am Donnerstag im Kino in der Brotfabrik, wo es ja auch eine große Retrospektive gibt, eben mit deinem dokumentarischen Werk. Jetzt sind wir schon bei all den Aktivitäten zu deinem Geburtstag. Dann haben wir die Hommage im Bundesplatzkino. Da laufen also auch deine Filme. Dann haben wir die Ausstellung im Schwulmuseum. Da laufen also auch Filme. Da sind deine Bilder zu sehen. Und du gehst immerhin mittwochs.
Immer mittwochs ab 18 Uhr.
Kann man dich jedes Mal treffen?
Ja.
Jeden Mittwoch, wenn das keine Ansage ist. Eine Einladung
mit an Sie. Überraschungsfilm. Alle.
Immer um 18 Uhr an jedem Mittwoch ist Lothar Lambert im Schwulmuseum. Und am Montag um 19 Uhr, da sehen Sie im Kino Arsenal den Film, was Sie nie über Frauen wissen wollten. Auch ein wunderbarer Titel. Und den magst du, glaube ich, sehr. Das ist dein Lieblingsfilm, Lothar?
Im Moment, ja. Das wechselt manchmal. Wenn ich einen zu oft gesehen habe, dann wird wieder ein anderer Lieblingsfilm, den ich lange nicht gesehen habe. Aber der ist ganz interessant, weil es der letzte ist, der quasi so die Ausläufer West-Berlins noch tangiert. Eine Ostfrau kommt in eine therapeutische Wohngemeinschaft und mischt die Westfrauen sozusagen auf. Und ich als hilfloser Therapeut muss da die Wogen glätten. Gelingt mir natürlich nicht.
Am Montag um 19 Uhr im Kino Arsenal. Ansonsten Bundesplatzkino, die Retrospektive im Kino in der Brotfabrik, die Retrospektive und die Ausstellung im Schwulmuseum. Also so viel. Lothar Lambert war, glaube ich, schon lange nicht mehr in Berlin. Die Stadt zeigt damit, wie stolz sie auf dich ist und gratuliert dir eben mit all diesen Dingen nochmal ganz herzlich zum 70. Das tun wir auch. Lothar Lambert, war schön, dass du bei uns warst. Wir freuen uns auf deine nächsten Filme.
Hat Spaß gemacht.
Das ist ein Riesenerfolg in Frankreich, eine Komödie, die es vermag, über Dinge, die normalerweise mit einer großen Ernsthaftigkeit und Betroffenheit verhandelt werden, nämlich die großen Fragen von Rassismus, von rassistischen Vorurteilen, von Nationalismus mit einer großen Heiterkeit zu behandeln und sie eigentlich am Schluss wirklich mit dieser Heiterkeit auch aufzulösen. Ein sehr turbulenter Film mit einem riesigen Ensemble, das ist auch ganz logisch, denn wir haben mit einer großen Familie es hier zu tun, mit der Familie von Monsieur Claude. Monsieur Claude und seine Töchter, das sind nämlich mehrere, sind vier Töchter und die heiraten also. Sie können sich ungefähr vorstellen, was da so anwächst als Familie in diesem Erfolgsfilm von einem Regisseur, der schon eine ganze Reihe von erfolgreichen Filmen gemacht hat in Frankreich, ein Komödienspezialist, den ich herzlich hier bei uns begrüße, Philippe de Chauvron. Bonjour, Monsieur.
Guten Tag.
Ich grüße Sie und ich freue mich sehr, dass der Hauptdarsteller bei uns ist, Monsieur Claude, der Mann, der also den ganzen Wirbel er auch letztlich verursacht, um den dieser riesige Kosmos in diesem Film kreist, ein extrem bekannter Schauspieler in Frankreich, auch ein erfahrener Comedian, ein Mann, der also schon die Leute seit vielen, vielen Jahren zum Lachen bringt, so auch hier und hier bringt er die Leute vor allem zum Lachen mit seiner großen Ernsthaftigkeit. Begrüße Christian Clavier. Bonjour, Monsieur.
Guten Tag, Monsieur.
Wir sollten vielleicht erstmal versuchen, so ein bisschen zu skizzieren, was das eigentlich für ein Irrsinn ist, der da passiert. Denn wir haben ja erstmal die Familie, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, das zu erklären. Ein Ehepaar, das schon lange zusammenlebt, dem es offenbar sehr gut geht. Die haben ein tolles Haus, also das sieht aus wie so ein Schloss. Die haben wunderschöne Töchter, aber diese Töchter verursachen eben ein Problem. Und vielleicht kann einer von euch das erstmal schildern, was ist wirklich das große Problem bei diesen wunderbaren Töchtern, die auch schöne, feste Beziehungen eingehen, ne?
Ich denke, c'est une famille un peu bourgeois, français.
Sagen wir mal so, das ist eine bürgerliche Familie, eine typisch französisch-bürgerliche Familie, also die sind jetzt keine Schlossbewohner. Und drei ihrer Töchter haben ihnen zu Schwiegersöhnen verholfen, die, sagen wir es mal, aus der französischen kulturellen Vielfalt stammen, weil in Frankreich gibt es ja nun viele heiraten, Mischehen, wie man so schön sagt. Und einer ihrer Schwiegersöhne ist Jude, ein anderer ist Araber und der dritte ist Chinese. Und weil sie nun auch ein bisschen konservative Bürgerliche sind, sind sie jetzt nicht hellauf begeistert, aber sie haben ja noch eine vierte Tochter und als die vierte Tochter ihnen ankündigt, dass sie einen Katholiken heiraten wird, da sind diese bürgerlichen Franzosen schon ganz zufrieden, weil sie sind auch schon ein bisschen konservativ, also auch natürlich Katholiken. Sie freuen sich auch sehr, dass die Eltern des neuen Schwiegersohnes unbedingt wollen, dass die Hochzeit in der Kirche stattfindet und man trifft sich noch einmal kurz vor der Hochzeit, um den Schwiegersohn persönlich kennenzulernen und dann stellt sich raus, dass der schwarz ist. Dass er Schauspieler ist, wäre nicht so schlimm gewesen, aber er ist eben schwarz. Und dann, sagen wir mal, wird dieses Essen dann schon ein bisschen, ich will nicht sagen angespannt, aber schon irgendwie sehr überraschend.
Quand même un repas un petit peu pas tendu, mais surprenant. Voilà.
Jetzt haben wir also eine große schwarzafrikanische Familie, die nach Frankreich kommt. Also damit muss er dann auch noch klarkommen, dass er einen schwarzen Schwiegersohn hat. Und all das, was Sie da erzählen, also diese Schwiegersöhne, die vier, spiegeln tatsächlich die kulturelle, auch die ethnische Vielfalt Frankreichs. Aber sie spiegeln eben auch tief sitzende Vorurteile. Haben Sie das auch so beobachtet, also auch in der Bourgeoisie? Er gibt sich nach außen ja durchaus liberal und freundlich. Aber was da drin schlummert, das ist eigentlich der Gegenstand Ihrer Komödie.
Tout le monde a des préjugés sur tout le monde, c'est plus ou moins fort.
Das
Interessante ist daran ja, dass alle Vorurteile haben. Jeder hat ein Vorurteil gegen irgendjemanden anders. Und das macht das Komische vielleicht dieses Filmes aus, weil es geht ja nicht nur um den Rassismus der Mehrheitsgesellschaft gegen die Minderheiten, sondern es betrifft einfach alle. Und da haben wir eigentlich alle Figuren irgendwo gleich behandelt. Und das sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass dieser Film so gut funktioniert. Es ist weniger der Rassismus als die Vorurteile, um die es hier geht. Und in dem Moment, wo man sich dann besser kennenlernt, dann ist es nicht so, dass gleich alle Vorurteile verschwinden, aber einige verschwinden doch.
Ça s'estompe pas complètement, mais un peu, et du coup les gens apprennent à vivre ensemble plus facilement.
Aber im Mittelpunkt steht natürlich erstmal der Vater, auch diese wuchtige Figur, und da wüsste ich gern von Ihnen, Christian Clavier, wie Sie sich diese Figur so hergenommen haben, weil sie hat ja eben diese große Würde, aber letztlich gelingt ihm ja auch vieles nicht. Es läuft alles schief, aber er versucht immer so Haltung zu bewahren. Mir schien so, das wäre auch so ihre innere Haltung, also etwas Vortäuschen von Stärke, die vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr da ist.
Je dirais que comme c'est très bien écrit,
mir war das ein sehr, sehr gut geschriebenes Drehbuch. Die Dialoge haben gepasst, die Situationen waren komisch. Und dann versuche ich natürlich, seine Figur so ernsthaft wie möglich zu spielen und ihr eine Chance zu geben, zu existieren. Und ich liebe es, die Fehler von Menschen zu verkörpern, auch in meinen Figuren diese Fehler mitzugeben. Aber wichtig ist, dass diese Figur immer eine Chance hat. Das ist eben etwas, was mir sehr, sehr wichtig war. Und das Problem natürlich von so einer Figur ist natürlich auch, dass man sich dann diese Fehler auch aneignet, die man in der eigenen Familie zum Beispiel auch beobachten kann. Oder Philippe hat mir auch ein bisschen von seiner Familie erzählt. Das sind dann die Dinge, die man so ein bisschen mitnimmt, um so eine Figur zu entwickeln. Und dann gibt es natürlich einen Zugang, der physisch ist, der auch über die Kleidung geht. Und der Rest ist dann einfach, wie ich bereits sagte, einfach ein gut geschriebenes Drehbuch. Und ich liebe es einfach, solche Situationskomik dann auch darzustellen. Und dann fällt es auch relativ leicht und dann geht es auch so ein bisschen von alleine.
Il suffit de lire, d'être sincère avec le personnage. Et puis ça vient.
Also die Komik, von der Sie sprechen, ergibt sich im Film ja auch daraus, und zwar aus diesem permanenten guten Anspruch. Man will es ja besonders gut machen. Und es wird eben auch sehr komisch, wenn gerade zum Beispiel diese jungen Männer ja versuchen, viel französischer noch zu sein als die Franzosen. Also der Versuch der Überanpassung, genauso bei den Eltern, die dann auch versuchen, ihren guten Willen immer zu zeigen, der führt ja eigentlich zu diesen absurden Situationen, weil er vielleicht, Philipp, ja auch zeigt, wie verkrampft man dann auch ist. Wenn man damit ganz locker umgehen würde auf allen Seiten, gäbe es ja diese Probleme nicht. Es gäbe auch die Komik dann aber nicht.
Ah, oui, effectivement, ça fait rire, ça
ja, das steckt natürlich auch eine tiefere Wahrheit drin, die sogar ernsthafte Züge annimmt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass sozusagen die Kinder von Immigranten schon darunter leiden, dass man sie immer wieder auf ihre Ursprünge zurückwirft. Also, dass man sie nicht als hundertprozentige Franzosen ansieht, sondern immer wieder auf ihre Ursprünge anspricht. Das ist eben einfach so ein Wunderpunkt bei dieser Gruppe von Menschen. Und dann versuchen sie eben um jeden Preis einfach noch französischer zu sein. Und singen dann eben bei der Mitternachtsmesse mit oder die Marseillaise, schmettern sie voller Inbrunst. Andererseits eben die Franzosen, die sogenannten echten Franzosen, die leiden darunter, dass alle sie immer für Rassisten gleich halten. Und das sind natürlich relativ ernste Themen, die wir jetzt aber sehr komisch verhandelt haben.
Auf der einen Seite lachen über 8 Millionen Franzosen über diesen Film, damit auch über sich selbst. Also ganz offensichtlich nicht, denn sonst würde der Spaß ja nicht funktionieren können, also sich selbst auch ironisch sehen. Auf der anderen Seite wählen 25% die Front National jetzt bei den Europawahlen. Ich frage mich jetzt immer, sind das vielleicht sogar dieselben Leute oder wie geht das zusammen? Erklären Sie mir das.
Also erstmal ganz wichtig, es sind 25% von 40%, die nur wählen gegangen sind. Es ist halt so, wenn man sich das anschaut, dieses Resultat, und versucht, das so ein bisschen näher zu analysieren, dann merkt man natürlich auch, dass diese 25% von den 40, die für Front National gewählt haben, da muss man vielleicht unterscheiden, wer diese Wähler sind. Es gibt bestimmt so einen harten Kern von Wählern, die sich dadurch auszeichnen, dass sie alles ablehnen, dass sie gegen alles sind. Und die Europawahlen dafür benutzen, diesem Ausdruck zu geben, weil sie glauben, dass diese Europawahlen sowieso zu nichts nütze sind. Das ist vielleicht die eine Sache. Und dann gibt es auch noch andere Wähler, denen, die sich diesen 25% anschließen, die vielleicht aus einer Form der Verzweiflung, auch einer Form von Ablehnung handeln. Und was diesen harten Kern der Front National-Wähler angeht, das ist
ist ja in vielen europäischen Ländern so ein harter Kern, der eben aus Nationalisten besteht, die eben gegen alles andere und gegen alle anderen auch sind. Aber sicherlich gibt es viele von den Wählern, die für die Front National gewählt haben, die auch unseren Film gesehen haben und ihn wahrscheinlich auch gut fanden und sich mit dem auch identifiziert haben und dann trotzdem Front National wählen. Aber wie immer im Leben muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist schon alles sehr viel komplexer. Das lässt sich nicht nur durch irgendwelche Zahlen erklären, auch wenn solche Zahlen erstmal sehr beeindruckend sind. Und Philipp hat noch hinzugefügt, Frankreich ist nun mal auch ein schizophrenes Land. Auf der einen Seite gab es diese 25% für Front National bei den Europawahlen. Andererseits ist Frankreich das Land, wo es die meisten Mischehen gibt. Und das ist eben auch Frankreich.
Donc voilà, c'est difficile à comprendre la France parfois.
Ein Film von Philippe Chauvron und mit dem Hauptdarsteller Christian Clavier. Bei beiden bedanke ich mich sehr herzlich. Merci beaucoup. Wir haben jetzt also bei uns im Kino Monsieur Claude und seine Töchter und Übersetzung, wie immer, von Jörg Taschmann. Vielen Dank dir, Jörg. Und danke Ihnen. Merci beaucoup.
Vielen Dank.
Mein Name ist Kurt Elstermann. Ihnen allen ein schönes Kinowochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.